Bist du so sicher, dass du gerettet bist? Eine Predigt von Doug Perry, übersetzt von Konrad Laik. Ja, hallo liebe Geschwister, neulich wurde mir auf YouTube eine sehr alte Predigt vom Bruder Doug aus Amerika angeboten und ich sah mir die Predigt an und ich war vollkommen begeistert und ich spürte auch sofort den immensen Drang, die Predigt zu übersetzen, und zwar so, dass alle Menschen da draußen, die nicht der englischen Sprache mächtig sind, auch an diesem extrem wichtigen Zeugnis teilhaben können. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hi Leute, Doug Perry hier von FOTM. Ich möchte heute über die Errettung sprechen. Das ist eine sehr ernste Sache, etwas, das extrem missverstanden wird. Es ist die menschliche Natur, eine Sache quasi klein zu reden, in kleine Häppchen. Es sind wir gegen sie, die schwarzen Hüte gegen die Weißen. Wir sind die Amerikaner und die sind die Nazis. Sie wollen immer die anderen als böse darstellen, als Feind, wollen alles ganz einfach darstellen. Die sind böse und wir müssen sie uns schnappen. Das ist so, weil wir dumme Schafe sind. Wir sind Ameisen oder Grashüpfer vor Gott. Und dann versuchen wir auch noch, spirituelle Konzepte zu verstehen. Es gibt spirituelle Konzepte, die wir auf tausendfache Weise erklären können, aber dennoch nicht in ihrer Ganzheit verstehen. Jesus selbst konnte das Königreich des Himmels nicht beschreiben. Er hatte eine Parabel nach der anderen dafür. Das Königreich des Himmels ist wie das ... wie die Frau, die eine Münze verlor, zum Beispiel. Oder das Königreich des Himmels ist wie ein Mann, der einen Schatz fand und sein ganzes Hab und Gut zu verkaufen oder verkaufte, um das Land zu kaufen, auf dem der Schatz war. Aber all diese Parabeln schauen auf die Sache aus einer anderen Perspektive, um diesen erstaunlichen Diamanten zu beschreiben. Aber keine Beschreibung ist effizient genug. Lasst uns mal spezifisch über das Sinner's Prayer, also das Befreiungsgebet, sprechen. Das Befreiungsgebet wurde zum größten Teil von protestantischen Gemeinden ins Leben gerufen, und zwar vor etwa 100 Jahren. Und es begann mit Billy Sunday. Na klar, es gab noch einige vor ihm, aber er war der Hauptverantwortliche, wenn man mal etwas die kirchlichen Hintergründe studiert. Und er war so ein Typ, der sagte: Wer auf die Bühne kommt und ihm die Hand schüttelt, der ist gerettet. Mehr braucht man nicht tun. Komm einfach nach vorne, schüttel mir die Hand und du wirst nicht in die Hölle kommen. Komm hier nach vorne, unterschreibe die Karte hier, sprich das Gebet. Und das resultierte dann in das Befreiungsgebet, Verzeihung. Die Entscheidungskarte. Und es resultiert in Millionen von Menschen, die in die Hölle kommen werden. Es ist eine menschliche Doktrin, kommt von Dämonen. Es ist Simplizität, es ist ein Gräuel vor Gott auf gut Deutsch. Nun ist mit dem Gebet an sich fundamental etwas falsch. Nein, es ist ja nicht das Gebet, welches sich dich in die Hölle schickt, sondern es ist die Tatsache, dass ihr auf das Gebet vertraut, dass ihr denkt, ein Gebet alleine wird euch retten. Nicht wirklich regeneriert zu werden, nicht wirklich verändert zu werden, nicht wirklich eine Beziehung zum lebendigen Gott zu suchen, zu bekennen, dass er der Herr deines Lebens ist. Aber stattdessen habt ihr eine Beziehung zu einem Zettel mit Worten, welche ihr als Rettungsring ansieht, quasi ein Ticket, welches euch aus der Hölle freikauft, ein Freifahrtschein. Und danach meint ihr, machen zu können, was ihr wollt, denn ihr seid ja jetzt gerettet. Aber das ist eine gewaltige Lüge. Und Millionen von Menschen gehen zu irgendwelchen Konzerten oder Happenings und beten dieses kleine Gebet und irgendein Evangelist nimmt die Ehre dafür entgegen und sagt: Wir haben hier heute 100.000 Seelen gerettet, in Indien, in Afrika. Aber wie viele von denen wurden wirklich transformiert? Wie viele von denen sind nun wirklich Zeugnis für Jesus Christus, und zwar jeden Tag, jederzeit? Wie viele von denen sind wirklich in einer Beziehung mit Jesus Christus? Wie viele davon hatten einfach nur Angst vor der Hölle? Als ich damals in Missouri Springs aufgewachsen bin, da gab es einen Pastor, der arbeitete in einer Baptistenkirche. Der hatte großartige Statistiken, hatte die meisten Taufen im State Missouri und er wurde weitervermittelt an eine Megakirche in Florida. Und als dann mein Vater in die Stadt kam, da wechselten ganze Familien zur Gemeinde meines Vaters. Weg von dieser Riesenkirche, Riesengemeinde und rüber zur Kirche meines Vaters. Und ich war damals in einer Jugendgruppe mit Kindern und mir fiel auf, dass die 5 bis 6 Mal getauft worden waren. Denn dieser Pastor da, der machte, was er wollte. Der ließ die Kinder Strohhalme ziehen, um zu entscheiden, welches von den Kindern diese Woche wieder mal getauft werden würde. Nur damit alle schnell ihre Sachen packen und frühstücken konnten. Und genau dieser Pastor, der zeigte 6-jährigen Kindern die schlimmsten Filme darüber, wie Menschen zur Hölle fuhren. Und er zeigt das den Kindern, um sie in Angst zu machen. Einfach nur, damit diese Kinder das Befreiungsgebet sprachen, so dass er in seinen Statistiken schreiben konnte, er habe diese Kinder dann gerettet. Es wird ein hartes Gericht auf seinen Kopf kommen, viel Blut auf seinen Kopf. Aber man muss sagen, er selber folgte dem Training, welches er selber bekam. Er folgte den Formeln, von denen er gehört hatte, von denen er glaubte, dass sie funktionieren. Und irgendein kirchliches Manuskript sagte ihm, so macht man das. Und du wirst viele Leute anlocken und Leute werden zu dir kommen und wollen was auch immer. Aber sein Familienleben war eine reine Katastrophe. Eines seiner Kinder war drogenabhängig, das andere war schwanger mit einem ehelosen Kind. Als der dann merkte, dass seine Leute langsam seine Kirche verließen und die Kirche meines Vaters gingen, da rief er dann meinen Vater an und drohte ihm, dass er eines Tages mit einem Messer in seinem Rücken aufwachen würde, wenn er nicht aufhörte, seine Schafe zu stehlen. Also lasst mich euch was fragen. Hört sich das für euch nach einem Menschen an, der von Gott verändert wurde? Hört sich das nach jemand an, der wie Jesus sein will? Oder ist es einfach nur ein Geschäft für ihn? Und wenn der Typ nicht verändert wurde, wie will er die anderen dabei helfen, verändert zu werden? Wie will er es ihnen zeigen? Wenn ihr selber nicht Jesus hört, wenn ihr keine Beziehung mit ihm führt, ihm gehorcht, wenn ihr ihm nicht folgt, nicht seinem Weg nachfolgt, wie glaubt ihr, sollen andere dorthin gelangen? Jeder, der euch nachfolgt, der muss euch dann wohl überholen und an euch vorbeigehen. Denn ihr könnt denen nichts beibringen. Gott hat mir viele Leute geschickt, von denen ich lernen konnte, und ich saugte alles in mich auf, jede einzelne Lehre, jede Wahrheit. Und irgendwann hatten sie nichts mehr, was sie mir beibringen konnten. Und dann ging ich an ihnen vorbei, weil ich weiter suchte, weiter lernte, weiter wuchs, weiter wichtige Fragen stellte. Und sie waren starr. Dachten, sie hätten all ihr Wissen in einer kleinen Schachtel verschlossen. Und ihre kleine Schachtel sieht so aus. Sonntagsmorgen, Sonntagsschule, dann zur Kirche, dann vielleicht ein Zusammentreffen am Mittwochabend inklusive Essen, dann zum Bibelstudium, bisschen singen. Schon meinen sie, sie kämen in den Himmel. Und das ist eine Lüge aus den Tiefen der Hölle. Will ich jetzt damit sagen, dass man in die Hölle kommt, wenn man all sowas tut? Nein, das sage ich natürlich nicht. Aber ich sage, es geht um eine Beziehung. Und wenn ihr eine Beziehung mit Jesus habt, den ganzen Tag, jeden Tag, dann könnte es natürlich so sein, dass er euch sagt, geh Sonntag in die Kirche, geh Mittwoch zum Bibelstudium, geh zum Singen. Aber wenn ihr diese Dinge um der Religion willen tut, wenn ihr sie tut, weil ihr denkt, ihr müsst oder weil ihr meint, solche Dinge würden euch retten, dann habt ihr euch auf all die falschen Sachen verlassen. Um Gnade, um Mitleid. Denn solche Dinge werden euch nicht retten. Denn die Gemeinden sind nicht für euch am Kreuz gestorben. Und das Bibelstudium am Mittwoch ist nicht für euch am Kreuz gestorben. Ihr solltet mit Jesus in einer Beziehung sein. Und wenn ihr betet, Herr, dann heißt das nicht, dass er Gott ist, sondern dass er euer König ist. Ihr gehört ihm. Ihr seid sein Bediensteter. Und er sollte euch sagen, was ihr zu tun habt, wie ihr euer Leben leben solltet, was für einen Job ihr haben solltet, wen ihr heiraten solltet. Alles. Es gibt so viele Dinge, die morgens, oder es, beziehungsweise es gibt so viele, die morgens in der Kirche sitzen, Verzeihung, und die singen. Und was singen sie dort? Ich gebe ein bisschen für Jesus auf, nur ein kleines bisschen. Und mit dem kleinen bisschen, das sie bereit sind aufzugeben, da schauen sie dann noch umher und zeigen auf andere Menschen und sagen, guck mal, ich bin aber gerechter als die da hinten. Denn die ist ja nicht jeden Mittwoch hier im Bibelstudium, aber ich schon. Aber das hat nichts mit alles aufgeben zu tun. Jesus alles zu geben, heißt alles. Was ihr esst, was ihr anzieht, welches Make-up ihr tragt, wo ihr hingeht, wen ihr trefft, mit wem ihr ein Date habt und mit wem nicht. Was ihr eurem Körper zufügt, alles, wo ihr hinschaut, was eure Ohren hören dürfen, welche Musik ihr hören dürft, was ihr im TV gucken dürft, alles. Ihr lasst es ihm entscheiden. Ihr lasst ihm König sein. Ihr lasst ihn Herr sein. Andernfalls seid ihr wie das Ehepaar Ananias und Sapphira, welches ihr Land verkauften und die Hälfte behielten und sagten, hier ist alles, hier ist alles. Und Petrus sagte, warum belügt ihr Gott? Wen versucht ihr über den Tisch zu ziehen? Denn das ist nicht alles und ihr wisst es auch. Und sie fielen tot um. Und der Tag kommt, wo Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird. Und der Tag ist schon da. Und Gott hat mir gesagt, dass ein Tag kommen wird, wo die Menschen nur einen Atemzug zur Entscheidung haben werden. Und zwar, ob sie all ihre kommenden Atemzüge ihm, nämlich Gott, geben wollen. Denn Gott gehört jeder ihrer Atemzüge. Und ihr solltet ihm jetzt sagen, dass er das entscheiden soll. Denn eines Tages wird die Entscheidung kommen. Zwischen diesem Atemzug und dem nächsten. Also könnt ihr es auch direkt jetzt entscheiden. Seid ihr in einer Beziehung mit Jesus Christus? Seid ihr verändert? Wandert ihr in Heiligkeit? Hasst ihr wirklich die Sünde? Hasst ihr die Dinge dieser Welt? Ekelt es euch an, wenn ihr schlafen müsst? Dass ihr essen müsst? Ekelt es euch an, dass ihr überhaupt etwas braucht? Weil ihr eigentlich nur noch mit Jesus zusammen sein wollt? Weil ihr anders sein wollt? Weil ihr die ganze Zeit mit ihm zusammen sein wollt. Dass ihr so voll mit Jesus sein wollt, dass nichts anderes mehr in euch hineinpasst. Dass ihr jeden Körperteil von euch kreuzigen lassen wollt, sodass er in euch leben und herrschen kann. Seid ihr dort angelangt? Seid ihr dort angelangt? Wenn nicht, warum nicht? Oder seht ihr genau wie eure Freunde in der Kirche aus? Passt ihr da genau rein? Habt ihr den gleichen Stil wie die? Seht ihr genauso aus? Wollt ihr genauso sein wie die? Macht ihr euch Gedanken darüber, was die Welt von euch hält? Haut ihr auf die Zeitschaltuhr für Jesus? Ein paar Stunden am Tag für Jesus? Und meint dann, ihr hättet eure Pflicht getan? Ich sage euch hier und jetzt, das habt ihr nicht. Denn er will alles von euch. Er will Bedienstete. Und Paulus sprach davon, dass er ein Bediensteter war, ein Sklave. Ein Sklave, der von seinem Meister befreit worden ist, der aber entschieden hat, bei seinem Meister zu bleiben. Du warst dabei, als ich meine Familie heranwachsen sah. Du bist der Einzige, wo ich hingehen kann. Du bist der beste Meister, den es gibt. Ich will bleiben. Und der Besitzer sagt, okay, so machen wir es. Ich gebe dir hier eine Art Ohrring und der kennzeichnet dich als mein Besitz. Und ich werde dich niemals verkaufen, ich werde dich niemals eintauschen, aber du kannst mich nie wieder verlassen und du kannst nie wieder weltlich frei sein. Und du stellst dich freiwillig zur Verfügung für den Rest deines Lebens, und zwar mein Sklave zu sein. So muss es sein. Jemand, der seinen Meister so sehr liebt, dass er seine Freiheit aufgibt, nur um bei seinem Meister zu sein. Und Paulus sagte, wir müssen Sklaven sein, wir müssen seine Bediensteten sein. Wie könnt ihr also wissen, dass ihr gerettet seid, wenn er gar nicht euer Herr ist, wenn Mode euer Herr ist, wenn Geld euer Herr ist, wenn euer Job, eure Frau, eure Kinder, eure was auch immer euer Herr ist? Wie könnt ihr dann sicher sein, dass ihr gerettet seid, wenn er nicht euer Herr ist? Wenn nicht jeder eurer Gedanken ist, was würde Jesus machen? Was denkt Jesus darüber? Hat er mir gesagt, dass ich das tun soll? Wenn ihr ihn gar nicht hört, wie könnt ihr seine Wege bestreiten? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr da seid, wo ihr sein solltet? Er spricht und ihr solltet ihn hören und ihr solltet ihm gehorchen. Und eine Beziehung mit Jesus Christus ist eine permanente Sache. Nicht nur sonntags morgens in der Kirche. Es gibt einen Ort, wo die Geistesgaben fließen. Die Baptisten haben immer davon nichts erzählt, damals. Die sagten, sprich dieses Gebet und du hast alles vom Heiligen Geist, was du jemals bekommen wirst. Mehr kommt nicht. Aber ich sage euch, das ist eine glatte Lüge. Je näher ihr ihm kommt, je mehr ihr leidet, je mehr ihr opfert, je mehr ihr euch anstrengt, desto größer wird euer Becher. Desto mehr Jesus bekommt ihr. Und desto mehr kann er auf andere einwirken, durch euch. Und desto mehr werden sich die Geistesgaben manifestieren. Jemand sagte mal, desto transparenter man ist, desto mehr wird man die Geistesgaben sehen. Und ich kann bezeugen, dass das wahr ist. Ich habe gesehen, wie sich alle Geistesgaben in mir manifestieren, manifestierten. Aber keine Ehre für mich, denn er hat mich als Gefäß benutzt, so dass er durch mich arbeiten kann. Und ich habe gelernt, so wie er es mir beigebracht hat. Und ich muss mir dafür nicht auf die Schulter klopfen, sondern ich muss einfach nur den Weg frei machen. Und wenn die Geistesgaben mehr und mehr arbeiten und ihr euch mehr und mehr kreuzigen lasst und ihr mehr und mehr leidet und ihn sucht, dann werdet ihr einen Ort finden, von denen die Pentekostel-Leute reden. Eine Art zweiten Segen. Eine Segnung. Ein Ort, wo ihr gereinigt werdet, pur gemacht werdet, wo Sünde keinen Platz hat, wo sie euch nicht mehr halten kann. Nicht, dass ihr perfekt seid oder nie wieder in Sünde verfallen könntet. Nicht, dass ihr unbewusst Dinge tun könntet, die ihr nicht tun solltet. Aber die Sünde wird keinen Griff mehr haben. Und diesen Ort gibt es wirklich. Und ich will, dass ihr dort ankommt. Und ihr müsst dort ankommen. Ihr müsst ihn bitten, ihn anbetteln und ihn fragen, ob ihr dort sein dürft. Und ihr müsst sagen, Herr, mach alles mit mir, damit ich dort sein darf. Nimm von mir aus einen Flammenwerfer und setze ihn gegen mein Leben an, nur damit ich an diesem Ort sein kann. Mach, was du willst mit mir, aber lass mich in Reinheit und Heiligkeit vor dir sein. Ich hoffe, ihr weint jetzt gerade. Ich hoffe, ihr seid am Boden zusammengerollt. Ich hoffe, er verurteilt euch wegen der Pornos, den Drogen, den Sex vor der Ehe. Ich hoffe, dass er euch verurteilt wegen eurem Stolz. Und ich hoffe, ihr seid mit dem Gesicht am Boden und bettelt ihn an und sagt, Herr, brenne es aus mir raus. Denn ihr schafft es nicht aus eigener Kraft, so wie in einem 12-Stufen-Programm. Ihr schafft es nicht aus eurer eigenen Natur heraus. Er muss euch erst kreuzigen. Ja, Rocky. Ihr könnt euch nicht selber kreuzigen. Ihr kriegt allenfalls den ersten Nagel in euch. Aber wie wollt ihr dann eure andere Hand annageln? Er muss es tun. Ihr müsst ihn darum bitten. Und er wird es tun. Und ihr betet um seinen Geist. Betet, dass der Heilige Geist die Gebote auf euer Herz schreibt. Dafür ist der Heilige Geist da. Nicht um Gebote auf Steintafeln zu schreiben. sondern um die Gebote auf euer Herz zu schreiben, mit einem diamantenen Stift. Sein Gesetz in eure Herzen zu ritzen. Er wird es tun. Fragt ihn. Sagt ihm, ich will dich hören. Ich will nach deinem Weg wandern. Ich will Änderung. Ich will nicht wie die weltlichen Menschen sein. Will auch nicht, wie sie aussehen. Ich will angeklagt werden, wie Jesus und für Jesus. Jesus sagte, wenn ihr wie er seid, dann werdet ihr verurteilt. Wenn ihr nicht verurteilt werdet, dann seid ihr auch noch nicht wie er. Vor 4 Jahren, als dieser Weg für mich ernsthaft begann, hatte ich ein Bibelstudium in meinem damaligen Möbelladen. Wir hatten ein Gebetstreffen und wir sahen, dass jemand vor dem Laden eine Katze rituell geopfert hatte. Und wir hatten damals eine Frau im Gebetskreis, die aus der Hexerei stammte, und sie wusste genau, was sich da abgespielt hatte. Und sie nahm mich zur Seite, bevor wir die Kinder entfernten. Und sie sagte zu mir, das ist wirklich ernst. Sie haben vor deinem Laden eine Katze rituell geopfert. Und meine erste Reaktion, ohne überhaupt nachzudenken, war, juhu, das ist großartig. Und sie sagte, nein, 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 das ist wirklich ernst. Und ich sagte, nein, du verstehst nicht. Ich war mein ganzes Leben lang in irgendwelchen Kirchen. Und nicht ein einziges Mal hat irgendjemand ein Tier vor der Kirche geopfert. Es heißt also, wir haben bei jemandem Aufmerksamkeit erregt. Irgendein Satanist hat irgendeiner Hexe gesagt, da geht was Gefährliches ab. Nimm eine Katze, geh am Dienstagabend dahin, verhex ihn, verfluch ihn und so weiter und so fort. Und ich sage, gepriesen sei der Herr. 20 Jahre lang war ich in einer Megakirche mit 3.000 bis 4.000 Leuten. Und niemals hat jemand vor der Tür da ein Tier geopfert. Niemand hat da jemals angegriffen. Ich konnte da nie irgendwelche dunklen Mächte sehen, die gegen diese Kirchen ankämpften. Warum? Weil diese Kirchen nicht gefährlich waren. Es war nicht gefährlich, was sie da machten, weil was sie da taten, nicht in Heiligkeit resultierte. Weil dass da Menschen nicht ins Abbild von Jesus verwandelt wurden, nicht wirklich, sondern es verwandelte die Menschen dort ins Abbild der Kirche. Aber das ist ganz weit weg von dem Abbild Christi. Satan wird versuchen, euch zu stoppen. Satan wird alles, was er hat, auf euch werfen. Und ihr solltet darin frohlocken. Und ihr solltet Gott preisen. Und ihr solltet keinen Schritt zurückweichen. Und wenn ihr in Beziehung seid mit dem lebendigen Erretter, mit Christus, dem Messias, dem König, dem Friedensfürst, dem Herrn aller Herren, dann wird er euch das geben, was ihr braucht, um durchzuhalten. Und er wird eure Hand halten und er wird euch stark machen. Wenn ihr in einer Beziehung mit der Kirche seid, dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Satan hat euch wahrscheinlich bereits durchgekaut und dann seht ihr aus wie die Welt. Die Statistiken sagen, dass der durchschnittliche Christ etwa 2% seines Einkommens für wohltätige Zwecke spendet. Der durchschnittliche Nichtchrist gibt etwa 1% für die Kirche und für wohltätige Zwecke. Ich glaube, dass etwa 98% der Leute, die behaupten, Christen zu sein, auf der weiten Straße direkt in die Hölle sind. Und die glauben dabei noch, dass sie reich sind und nichts brauchen. Aber in Wirklichkeit sind sie blind, nackt, zerlumpt und arm. Aber die, welche wirklich ihm gehören, die geben alles auf. Mir gehört nichts. Als Gott mir sagte, gib mir deinen Lieferwagen, gab ich meinen Lieferwagen auf. Wenn Gott sagt, gib deinen Computer auf, dann gebe ich ihm meinen Computer. Was auch immer. Dein Haus, deine Ehefrau, deine Kinder, den Job. Ob Gefängnis kommt, ob Folter kommt, es macht keinen Unterschied. Nichts gehört dir. Und wenn mir jemand eine Pistole an die Schläfe setzt und sagt, schwöre Jesus ab oder wir machen dich kalt, dann sag ich, Junge, wenn das da meine Kugel sein soll, dann drück ruhig ab, denn ich hasse diesen Ort und ich will nach Hause gehen. Aber du solltest besser gut hören. Denn falls diese Kugel nicht für mich bestimmt ist, dann wird dir deine eigene Waffe in der Hand explodieren. Denn du kannst mich nicht töten, bis Gott will, dass ich tot bin. Und auf keinen Fall werde ich jemals Jesus abschwören. Denn er ist alles, was es gibt in meinem Leben. Ich bin wirklich ein Niemand. Aber ich weiß, dass es genau so sein sollte. Und ich kenne viele Leute, die genau das gleiche Zeugnis aussprechen werden, wie das, welches ich gerade abgegeben habe. Aber wie sieht's mit dir aus? Uns läuft die Zeit davon. Du solltest es ernst meinen. Wähle ein Team und widme dich dem ganz und bleib dabei. Oder trag die Konsequenzen. So, das war die Predigt von Doug Perry. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie für euch zu übersetzen. Ich kann seinen Worten nur beipflichten, sehe ich alles ganz genauso. Ich hoffe, es hat irgendjemand da draußen jetzt in diesem Moment geholfen, dass es genau die Worte waren, die irgendjemand da draußen gebraucht hat für seinen Weg mit Jesus. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Abend, einen gesegneten Tag, wo immer ihr jetzt gerade seid. Und bleibt auf eurem Weg mit Jesus Christus. Bis demnächst, euer Konrad. Ciao.